Vielen Dank. Ich bin, wie gesagt, Fabien Jobin. Ich bin Politikwissenschaftler aus Paris und arbeite zurzeit im Deutsch-Französischen, am Deutsch-Französischen Institut für Sozialwissenschaften in Berlin, das am Centre Marc Bloch. Und ich wurde von Oskar Pickel vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen dazu beauftragt, euch einen tiefen Einblick in die Pariser Situation zu liefern. Genauer gesagt, wurde ich dazu beauftragt, also darüber nachzudenken, wie und ob eine linke Intervention in der direkten Folge auf einen Anschlag den zu erwartenden Diskurs mitbestimmen kann. Ich weiß nicht, ob ich davon richtig fähig bin, aber ich möchte gerne zurück, also ich möchte gerne heute Abend erstmal die genaue Situ die, die Situation in Frankreich genau skizzieren. Was sich momentan in Frankreich abspielt, ist nichts anderes als ein allgemeines Rutschen des Staates und sicherlich auch, was noch schlimmer ist, der Gesellschaft in einen permanenten Ausnahmezustand, also in ein autoritäres Regime, in dem, oder das Regime, das sich dadurch definiert, dass die Polizei und die Strafverfolgungsbehörde einen so kräftigen, so mächtigen Symbolstatus erreicht haben, dass sie in der Lage sind, der Politik ihre Sichtweise durchaus zu diktieren. Terroranschläge erweisen sich hier als ein breites Opportunitätsfenster zu einer allgemeineren Verschärfung der Strafverfolgungsmaßnahmen und Ordnungsaufrechterhaltungsmaßnahmen im breitesten Sinne. Und dazu habe ich zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist die Änderung der Vorschriften zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Frankreich. Das ist eine uralte, permanente Forderung der Polizeigewerkschaften in Frankreich und sehr wahrscheinlich auch nicht nur in Frankreich. Polizeibeamte sollen nach eigener Einschätzung gegen eine verschärfte Kriminalität nicht ausreichend geschützt werden und brauchen daher eine grundsätzliche Änderung der Richtlinie zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Heutzutage darf ein Polizeibeamter Gebrauch von seiner Schusswaffe nur in der Situation machen, wo jemand eine unmittelbare Lebensgefahr zu Dritten oder zu sich selbst stellt, die nicht anders als Methode vermieden werden kann. Zwischen den beiden Wahlgängen 2012, der Präsidentenwahl, erschoss in einer Pariser Banlieue-Stadt ein Polizeibeamter einen Bankräuber auf der Flucht. Und das Thema Bankraub wurde glücklicherweise in der anderen Debatte auch erwähnt. Kugeln trafen den Fliegenfällen im Rücken, der daraus an der Stelle starb. Daher wurde der Polizeibeamte von lokaler Staatsanwaltschaft aufgrund Totschlag mit Absicht verfolgt. Immense Mobilisierung der Polizeibeamte in Paris. Unerklärte, das heißt unerlaubte Demonstrationen auf den Champs-Élysées, drohende Ansammlung der Polizisten vor dem lokalen Gericht, Demonstrationen in Châtelet, das heißt im Zentrum von Paris, fanden statt und natürlich offizieller Empfang durch die beiden Kandidaten François Hollande und Nicolas Sarkozy. Seitdem herrschte Stillstand, bis natürlich zu den Anschlägen. Der Gesetzesentwurf wird Februar jetzt ins Parlament eingeführt, in dem steht, dass sobald der Polizist aufgrund Kenntnisse über den Täter vermuten kann, dass der Täter seine Waffe wieder benutzen könnte, dürfte der Polizist vorbeugend seine Waffe benutzen. Zweites Beispiel, die Notstandsgesetze. Es ist euch allen sehr wahrscheinlich bewusst, dass in der Nacht zum 14. November Notstand erklärt wurde. Ein Gesetz wurde dann ein paar Tage danach im Parlament verabschiedet, dass dieser Notstand und die Notstandsgesetze bis Ende Februar 2016 verlängern, was erst ein paar opportunierte Hausarreste von ca. 15 Öko-Aktivisten im Umgang mit der internationalen Pariser Konferenz zur Klimaänderung ermöglichte. Notstandsrichtlinien sehen vor, dass die Polizei ohne gerichtliche Anweisung Wohnungen durchsuchen und Hausarreste erteilen darf. Soweit sind ca. 3000 Wohnungen durchsucht worden, 400 Hausarreste erteilt. Zwei wurden ca. 500 Strafverfolgungen unternommen, aber nur zwei aufgrund Antiterrorrichtlinien. Was die Regierung aber jetzt vorhat, ist die Einführung bestimmter Richtlinien des jetzigen Notstandsgesetzes in die ganz normale, übliche, routinemäßige Strafprozessordnung. Zwar werden nicht alle Richtlinien, die im jetzigen Notstandsgesetz stehen, dadurch normalisiert. Immerhin wird dem französischen Staatsanwalt oder der französischen Staatsanwaltschaft überverhältnismäßige Befugnisse abgegeben. Von der französischen Staatsanwaltschaft hatte der Europäische Menschenrechtsgerichtshof vor ca. 10 Jahren entschieden oder beurteilt, sie solle keinesfalls als eine vom Exekutive unabhängige Strafverfolgungsbehörde betrachtet werden. Kurzum nützt der Terror dazu, dass unsere Grundfreiheiten in den Händen der vom Exekutiven geleiteten Staatsanwaltschaft abgegeben werden. Ich könnte euch ungefähr 5, 6 weitere Beispiele davon, was sich in Frankreich im Moment abspielt, und das nur aus den Nachrichten der letzten Woche oder der letzten 5 oder 6 Wochen. Aber das will ich euch heute Abend ersparen, und die gute Stimmung, die diesen Abend hier herrscht, nicht verseuchen. Und ich komme dann direkt zu dem nächsten Punkt, den ich erwähnen wollte. Eben, was tun gegen Terror einerseits und Terrorbekämpfung andererseits? Ja, ich will mich heute Abend vor allem an die hedonistische Gesellschaft wenden, da die Frage des Spaß eigentlich im Mittelpunkt des Terrors und der Terrorbekämpfung steht. In der deutschen Berichterstattung über die Pariser Geschehnisse, über die Pariser Anschläge, war oft zu lesen, dass die Massaker auf einer Pariser Partymeile stattgefunden hätten. Der folgende Abschnitt unter anderem, ich zitiere: Das Kitsch hat zu. Samstagabend. Der kleine Pariser Kultbar markiert den Anfang der Rue-Oberkampf im Osten der französischen Hauptstadt. Die Straße ist sowas wie die Partymeile von Paris. Vergleichbar vielleicht mit der Simon-Dach-Straße in Berlin-Friedrichshain, dem Münchner Glockenbach-Viertel, der Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig oder Kölns Zülpicher Straße. Gut. Spaß und Spaßkultur stehen tatsächlich zweifelsohne im Mittelpunkt der von den Attentätern gezielten Pariser Territorien. Aber nicht nur. Diese Orte wurden auch als graue Zone, ich zitiere graue Zone, durch den IS theorisiert, und zwar in dem Magazin oder in der Zeitschrift, die gerade erwähnt worden ist. Das heißt, als Orte, wo Araber und Nicht-Araber, Muslime und Nicht-Muslime miteinander kehren, als Mischungsorte und als solche als Hassorte. Diese Territorien sind also mehr als bloße Partymeilen. Und Ausgehen trug auf einmal eine Dimension mit sich, die überwältigend politisch ist. Daher entfaltete sich in den nächsten Tagen nach den Anschlägen dieser Aufruf unter den Parisern: Je suis en terrasse. Ich bin auf der Terrasse, und wie Sie das gerade sehen können, hoffentlich habt ihr auch genug Licht dafür, ist die Setzung, die Typografie dieses schriftlichen Aufrufes nach der Typografie oder nach der Setzung von dem berühmten, weltberühmten Ich bin Charlie nachgemacht. Also auf ein Glas Wein, auf ein Glas Bier, auf einen Tee zu gehen, wären jetzt klare, offene, mutige Stellungen gegen den Terror. Wein zu trinken als politischer Widerstand, das klingt aus der ersten Sicht sehr französisch. Ist es aber dermaßen sinnlos? Um darauf zu antworten, muss eigentlich die soziale Geschichte dieser Orte noch einmal erinnert werden. Die Mehrheit der Anschläge und der wahrscheinlichen Hintermänner in Raqqa in Syrien sind in Frankreich groß geworden, sind in Frankreich groß gewordene Franzosen mit Migrationshintergrund, wie man auf Deutsch so schön sagt. Und die Auswahl der Orte wird in der längeren Geschichte der städtischen Unruhen eingeschrieben, der Banlieue-Unruhe, wie man es mittlerweile auch auf Deutsch sagt. Erstens sind die gezielten Territorien Orte, wo junge Araber meistens einen langjährigen Platzverweis erleiden, der durch die Sicherheitsangestellten der verschiedenen Bars und Cafés und Clubs erteilt ist. Und das ganz besonders in dem zum Bastilleplatz führenden Straßen unter den Boulevard Voltaire und Rue de Charonne, wo zwei Cafés gezielt wurden. Diese Straßen sind in den 90er und 2000er Jahren immer Orte von gewalttätigen Konfrontationen zwischen jungen Banlieue aussehenden Arabern und meistens aus Westafrika stammenden Sicherheitsleuten. Diese angeblichen Partymeilen sind dann aus einem zum Teil gewaltsamen Konflikt zwischen sozialen und kulturellen Schichten vom Pariser Großraum entstanden, was in früheren Partymeilen wie dem Saint-Germain-des-Prés von Juliette Gréco zum Beispiel nicht der Fall war. Hintergrund dieser von Schlägereien gepickten Partymeile ist eine andere Art von Gewalt, die ihre Wurzel in der Eroberung von Paris durch den späteren Staatspräsidenten Jacques Chirac Mitte der 70er Jahre hat. Die Gentrifizierung vom Ostteil von Paris. Diese 10. und 11. Pariser Bezirke, wo die Massaker stattgefunden haben, sind immer linksorientierte, ärmere Pariser Ortschaften gewesen. In Pariser Kommune 1871 soll die letzte Barrikade am Fuß der Rue de la Fontaine au Roi entstanden sein, also genau da, wo das Massaker an La Bonnebière und Casa Nostra stattfand mit 19 Toten. Diese Bezirke sind auch seit mindestens der 1950er Jahre Orte des arabischen Lebens von Paris. In den Hotels, deren arabische Arbeiter logiert waren, zum Beispiel am Kanal Saint-Martin entlang. Die massive Stadtsanierung des Pariser Ostens hat diese Arbeiter und deren Familie aus diesen Pariser Bezirken gedrängt. Die Stadtverwaltung von Paris ließ zu dieser Zeit noch Plattenbauten in den naheliegenden Banlieue-Städten bauen, wo sie diese Familie zugleich unterbrachte und entfernte. Insofern entfaltete sich die sogenannte Partymeile von Paris im Schatten der öffentlichen Behandlung der Migration der Eltern- und Großelterngeneration der Täter des 13. November. Kurzum sind es dann nicht nur Orte des Spaßes und feierlichen Ausgehens, aber auch Orte der wirtschaftlichen, sozialen und manchmal auch physischen Gewalt. Nicht nur die Gewalt, um sich das Recht auf Partyfeiern eigen zu machen, aber auch die soziale und politische Gewalt, die dazu geführt hat, dass an den Orten überhaupt Investoren profitable Lokale aufmachen konnten, wo jetzt die junge, reiche, zwar linksorientierte, weltoffene Bourgeoisie von Paris, die die örtlichen Wohnungen übernahm, sich ansammelt. Deswegen verteidige ich die Stellung, wonach das dschihadistische Blutbad nicht nur ein Kapitel eines apokalyptischen Projektes ist, sondern auch des Pariser Klassenkampfes, der im Rahmen einer sehr starken räumlichen Polarisierung stattfindet, ist. Denn diese lebendigen Viertel, durch die der friedliche Kanal Saint-Martin bis zum Platz de la Bastille fließt, sind kleine Inseln inmitten einer Agglomeration, die von Ungleichheit und Entmischung geprägt ist. Wie schon hingedeutet, ist das Massaker die hysterische Fortsetzung der urbanen Revolten der letzten drei Jahrzehnte, die wir im Pariser Großraum erleben haben und immer wieder erleben. In dem gerade so angespannten Kontext muss man dann doch die Devise »Je suis en terrasse« in gewisser Weise verteidigen. Aber nur in gewisser Weise eben, solange damit eine politische Spaßkultur gefördert wird. Also eine, die ihren geschichtlichen Schatten und Hintergründen, auf die ich heute Abend gerade hingewiesen habe, bewusst ist, eine Spaßkultur deshalb, die ein politisches Selbstbewusstsein voraussetzt und ermöglicht zugleich. Es fängt an, zum Beispiel mit dem Musikangebot. Als Kind der 80er Jahre ist mir noch die World Music in lebender Erinnerung. Deshalb betrachte ich ein Konzert der Eagles of Death Metal nicht unbedingt als Bestandteil einer politischen Spaßkultur. Eagles of Death Metal ist die Band, die da im Bataclan gespielt hat, in der Nacht des 13. November. Aber ein Konzert der Negres Verte oder der Mano Negra oder noch der Gypsy Kings, Los Reyes, Youssou N'Dour, Rachid Taha, Alpha Blondy, Orchestre National de Barbès, also Konzerte, wo es auf Französisch, aber auch auf Spanisch, Arabisch, Kalo, Wolof gesungen wurde. Der Begriff World Music klingt im Nachhinein sehr 80er, sehr Multikulti, ein bisschen altmodisch, naiv, wohlhabend, was auch immer. Er verkörpert aber zugleich die Hoffnung einer gewissen Jugend, nämlich die der Migrationssöhne und Töchter, die sich einen Platz in der gesamten Spaßkultur Frankreichs suchte und die seit Jahrzehnten ständig zur Seite gelassen wurde. Gut, ich weiß nicht, ob ich damit ganz genau die Frage beantwortet habe, was kann die Linke zur jetzigen Situation in Paris und darüber hinaus in Frankreich machen. Natürlich, also ich würde da zwei Stellungnahmen jenseits der Frage der Spaßkultur und der Frage der Partymeile von Paris, die jetzt ganz offensichtlich getroffen wurde. Ich würde natürlich auf die Werte des Rechtsstaates zurückrufen. Der Rechtsstaat als Waffe gegen Gewalt, aber auch als Waffe gegen Staatsgewalt. Es liegt so auf der Hand, dass es mir fast peinlich ist, das in Erinnerung rufen zu müssen. Zweitens, was die linke Jugendliche jetzt unternehmen könnte, wäre eigentlich den Straßen, den Dschihadisten von Paris oder den Dschihadisten von den Banlieue-Städten nicht überlassen, aber auch den Sicherheitsbehörden nicht überlassen. Das heißt, es gibt zwei Stellen, die im Moment ganz am Zentrum des Schutzes unserer Grundfreiheiten in Frankreich stehen, nämlich Strafverfolgungsbehörde. Ich wünschte mir, dass mehr und mehr linksorientierte Jugendliche diese Strafverfolgungsbehörde inklusive die Polizei hineintreten, also in die Polizei sich da anmelden als künftige Polizeibeamte, dass die Polizei, dass man die französische Polizei nicht unter sich lässt, das führt zu zu unbeherrschbaren Gefahren. Zweitens, dass die Sozialarbeit auch, die Sozialarbeit steht auch im Mittelpunkt einer linken Politik. Da natürlich diese Attentäter, diese Anschläge kommen nicht von außerhalb aus, aber von ganz von dem Kern unserer urbanen Gesellschaft in Frankreich aus, und die Straßen sind dann in dem Sinne auch von der Linke zurückzuerobern. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe eine Anmerkung, die auch gleich eine halbe Frage ist. Meine Anmerkung ist, dass mir dieser Zusammenhang zwischen den Orten der Attentate und der historischen Dimension der in Frankreich, dass mir das überhaupt nicht klar war. Und da ist mir aber ein Wort hat mir da, also das ist jetzt die Überleitung zur Frage, das sind ja Orte der Emanzipation. Es war in den 50er Jahren, du hast erzählt, dass diese Viertel in den 50er Jahren die Orte waren, in denen die erste größere arabische Migration in Paris war. Verbunden, denke ich, so habe ich das bisher verstanden in Frankreich, mit der Hoffnung, in dieser Gesellschaft aufgenommen zu werden, in dieser Gesellschaft zu Wohlstand zu kommen. Und auch der Versuch, sich eben als Bürger Frankreichs auch erweisen zu können. Aber zuvor auch hast du erzählt, dass die letzte Barrikade der Pariser Kommune, und es gibt in der europäischen Geschichte kaum ein größeres Projekt als die Pariser Kommune, außer vielleicht den Sommer der Anarchie in Spanien in den 30er Jahren oder die Sommer der Anarchie in Spanien, aber es ist jedenfalls für den Gedanken der Emanzipation in Europa ist die Pariser Kommune eine der großartigsten Errungenschaften oder eine der großartigsten Ereignisse gewesen. Und dieser Zusammenhang war mir gar nicht klar. Aber ich frage mich, warum dieses Wort Emanzipation, was ja ein sehr linkes Wort ist, warum dieses Wort Emanzipation nicht in deinem Vortrag vorgekommen ist.
Also der Link zu der Pariser Kommune, den Link zu der Pariser Kommune habe ich nur deswegen erwähnt, um zu unterstreichen, dass diese Territorien, das heißt Nord, Nordosten, Osten von Paris, immer linksorientierte Territorien sind. Wenn man sich die Karte der Wahl zum Beispiel in Paris anschaut, sind diese Bezirke haben diese Bezirke immer links gewählt. Und das hat auch als Symbol davon kann man diese Barrikade am Rue de la Fontaine au Roi sehen. Damit will ich nicht. Gut, das ist das eine. Das andere ist die Unterbringung der Arbeitskräfte in diese Bezirke in Paris im Laufe der 60er, 70er Jahre. Diese Arbeiter, Migranten durften sowieso nicht an der Wahl teilnehmen. Ja? Und Migrationsprojekte sind natürlich immer als emanzipatorische Projekte wahrgenommen von den Migranten. Wie sie sich dann in das Stadtleben, in die Geschichte der Stadt eingeladen haben, weiß ich nicht. Aber ihre Söhne, ihre Töchter, die zweite Generation, die in diesen Stadtteilen auch groß geworden ist oder wachsen können hat, die sind natürlich in der französischen Schule, in der Pariser Schule unterrichtet worden, und die haben von dieser Kultur gewusst. Und die haben auch festgestellt, dass vor allem im Lauf der Gentrifizierung, sie wurden von dieser Geschichte tatsächlich abgeschottet und auch manchmal auch praktisch ausgewiesen. Das heißt, als Jacques Chirac Bürgermeister von Paris geworden ist, 1976, hat er angefangen, diese Stadtteile, aber ganz gezielt diese Stadtteile, Ost, Nordost, Stadtteile von Paris zu sanieren, für diese Menschen und ihre Familie dann diese Plattenbauten außerhalb von Paris zu bauen und die dann dahin geschickt. Und als die Jugendliche dann zurück nach Paris mit der U-Bahn, mit der RER, mit der S-Bahn und so einfach auf die Partymeile von Paris gehen wollten, dann wurden sie zum zweiten Mal jetzt davon abgeschotten und diesmal von den Sicherheitskräften. Das heißt, es sind Territorien, die drei Geschichten eigentlich verkörpern. Die eine ist die Geschichte der linken Pariser Kultur, die sich ja ganz gut widerspiegelt in der Jungbourgeoisie, die da heute lebt und die diese Kultur auch für sich reklamiert, sozusagen. Zweitens die Geschichte der Migration und drittens die Geschichte der Kämpfe um die Aneignung von Paris als Spaßort, als Ausgehenort. Ja? Und das war den Terroristen, meisterhaft bewusst. Man hätte sich keine besseren Orte auswählen können als diese eben. Es muss ja ganz klar sein, die eigentliche Macht, die wirtschaftliche Macht, die politische Macht liegt auf der Südseite von Paris, ja? Südlich von dem Seine. Aber die haben diese Orte ausgewählt und diese Orte getroffen. Die sind nicht so sehr an die Machtinhaber interessiert, an diese Nicolas Sarkozy, François Hollande und so weiter, die alle natürlich auf der Südseite von Paris leben. Nee, die sind an uns interessiert. An mich interessiert. An mich und meine Gleichen. Ich habe auch da gelebt. Ich habe 100 Meter von La Bonne Bière gelebt. Im Bataclan habe ich mehrere Nächte in den 90er Jahren verbracht. Ich bin Mitglied einer Aktivistenzeitschrift in Paris. Wir leben alle da praktisch. Wir leben alle entweder Rue Bichat, Rue du Faubourg du Temple, am Canal Saint-Martin entlang. Wir sind genau diese linksorientierte, weltoffene Bourgeoisie, die Daesh jetzt erziehen wollte. Und die haben das also mit Erfolg, mit einem unwahrscheinlichen, unvergleichbaren Erfolg gemacht.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen.